Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
Hey, mal ganz kurzer Hinweis an dieser Stelle. Suchst du nach einem zuverlässigen und etablierten Payment-Anbieter in Deutschland? Weil dann möchte ich dir unseren Partner Molly vorstellen. Molly ist eines der führenden Fintechs in Europa, gegründet vom erfolgreichen Tech-Unternehmer Adrian Mohl. Und Molly vereinfacht die Zahlungen in deinem Online-Handel immens und reduziert so ganz nebenbei sogar Bürokratie und Papierkram. Und mit der Unterstützung von lokalen Zahlungsmethoden kannst du deine Conversion Rates und Umsätze noch weiter steigern. Über 200.000 Firmen nutzen Molly bereits. Und darunter sind auch große Namen wie Koro, Sushi Bikes oder Reishunger. Also, wenn du dir Molly auch mal anschauen willst, habe ich jetzt einen Link für dich. www.molly.com/digital. Und Molly schreibt sich M-O-L-L-I-E. www.molly.com/digital. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren.
Werbung Ende. Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich digitales Unternehmertum mit deinem Moderator Joel Kaczmarek. Los geht's.
Hallo Leute, mein Name ist Joel Kaczmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Kompakt und es ist Zeit für das dritte Rodeo mit dem lieben Dr. Theo Pham in Sachen NFTs. Wir haben ja schon 2 Folgen dazu gemacht und ich habe super gutes Feedback dazu gekriegt. Ganz viele Leute haben mir geschrieben, dass sie schon auf die 3. Folge freuen und die ist nur wegen Corona-Krankheit bei mir irgendwie flach gefallen. Deswegen jetzt hier richtig heiß drauf, das fortzusetzen. Also in der ersten Folge haben wir darüber geredet, so Big Picture, was ist das eigentlich, wie funktioniert das? Sind so ein paar Begriffe durchgegangen, sowas wie Web3, Metaverse und Co. Im zweiten Teil haben wir über Anwendungen geredet, also was sind zum Beispiel typische Use Cases im Bereich Kunst oder E-Commerce oder auch Luxury. Und jetzt in der 3. Folge soll es darum gehen, Deep Dive zu machen, wo wir euch anleiten, liebe Hörerinnen und Hörer, selbst mit NFTs arbeiten zu können. Das heißt, wir werden darüber sprechen, wie kann ich eigentlich kaufen, was sind typische Wallets, wie funktionieren die Plattformen, wie sieht es mit der Sicherheit aus. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen was für die fortgeschritteneren NutzerInnen tun. Also das ist heute so unser Rahmenprogramm. Und ich habe euch ja immer schon erzählt, der liebe Theo ist so die Instanz in Sachen NFT, hat irgendwie die größte Community auch in dem Bereich, Discord da am Laufen, da geht voll die Post, aber hat er mir auch gerade nochmal im Vorgespräch erzählt. Er macht selbst ganz spannende Geschichten dazu auch. In Sachen, ich sag mal, Masterclasses, aber bestimmt kann man ihn auch für Beratung kaufen. Kannst du ja gleich nochmal erzählen, Theo. Also, wenn ihr da spannend unterwegs sein wollt, dann wendet euch immer ihn auf LinkedIn oder auch mit der Delta University. So heißt seine Brand, mit der er das macht. Richtig, Theo?
Genau, die Delta School. Genau.
Delta School, so dicht dran. Perfekte Moderation und dann ein Wort verkackt.
Aber ansonsten vielen Dank für die Vorstellung und ich freue mich sehr, mal wieder bei dir zu sein. Das ist jetzt ja fast schon ein Stammtisch hier mit uns.
Ja, genau. Aber du, guck mal, ich habe dich einfach schon zur Universität gemacht. Das ist schon die Ausbaustufe, die du nur konsequenterweise folgen kannst. Cool. Aber hey, lass uns mal direkt reinstarten. Ich merke immer, auch bei mir selber ehrlich gesagt, obwohl ich jetzt gar nicht so tech-averse bin, sondern eher im Gegenteil. Ich bin ja so Trüffelschwein, lerne ganz vieles durch meine Gäste immer früh kennen, dass man bei NFTs natürlich so ein bisschen Berührungsängste hat. Dass man sich fragt, wie geht denn das eigentlich mit diesen Wallets? Das ist ja so kompliziert. Und wie? Ich zahle es in Ethereum. Ach du Scheiße. Ich habe hier aber nur Fiat Money kennt vielleicht manche Leute gar nicht oder wissen gar nicht, was das ist, wenn sie sich damit auseinandersetzen. Also beschreib doch mal, wie man überhaupt ins ganze Trading reinkommt. Vielleicht beginnen wir mal mit einem ganz basic Thema Wallets und Marktplätze.
Genau, also grundsätzlich ist ja so, dass die meisten NFTs ja auf der Ethereum-Blockchain liegen. Es gibt auch welche auf Solana, aber ich würde sagen, 99% von denen, über die man in der Presse so liest, die finden eben auf Ethereum statt. Das ist eben eine Blockchain und man kann die eben nur mit der Kryptowährung eben ETH kaufen. So, wie mache ich das jetzt? Nehmen wir an, du willst jetzt dein hart erarbeitetes Euro-Geld verzocken oder besser gesagt, hoffentlich gut anlegen, dann würdest du es quasi erstmal von Euro in Ethereum tauschen. Das könntest du zum Beispiel auf solchen Exchanges tun, wie zum Beispiel Bitpanda, Kraken oder auch Coinbase. Und dann schickst du das Ganze in der Regel an eine Ethereum-Wallet. Und die bekannteste davon heißt MetaMask. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen. Ich versuche nach einer einfachen Analogie zu suchen. Aber es ist im Prinzip so dein Geldbeutel fürs Web3. Das heißt, das benutzt du eben, um dich bei gewissen Webseiten wie OpenSea, dem großen NFT-Marktplatz zum Beispiel einzuloggen. Und das ist quasi auch deine Geldbörse, wo die einerseits Kryptowährung hält, aber dann eben auch deine NFTs.
Und mal ganz blöd gefragt, wenn ich jetzt Einsteiger wäre, würde ich jetzt natürlich sagen, aber Theo, warum kann ich denn bei Coinbase nicht gleich auch die Wallet halten? Warum kann ich bei OpenSea nicht mit Coinbase kaufen? Warum gibt es da noch so eine zwischengeschaltete Instanz?
Tatsächlich ist es so, dass Coinbase als großer Krypto-Exchange tatsächlich auch noch die Coinbase Wallet hat. Die ist nochmal zusätzlich. Die benutze ich selber nicht. Aber die kann man sozusagen eben auch benutzen, um sich zum Beispiel bei OpenSea anzumelden. Und Coinbase hat ja mittlerweile eben auch einen eigenen NFT-Marketplace. Das nennt sich Coinbase NFT. Das heißt, diese Coinbase Wallet, die kann an sich eben auch NFTs halten. Also wir haben ja gesagt, es gibt ja die quasi die NFTs, die Non-Fungible Tokens, ne? Also kleine, weiß ich, Affenbilder zum Beispiel. Und da gibt es ja die Fungible Tokens, irgendwie Bitcoin, Ethereum und so. Und die Coinbase Wallet in diesem Fall, die kann dann eben beides halten. Und genau, was du theoretisch auch machen könntest, wäre eben direkt jetzt zum Beispiel bei OpenSea, dem Marktplatz, könntest du theoretisch auch über MetaMask direkt mit Kreditkarteneinzahlung jetzt eben auch Ethereum kaufen. Das geht. Aber da sind die Gebühren natürlich viel, viel höher. Das heißt, der kostengünstigste Weg, auch wenn er ein bisschen langsamer ist, ist halt wirklich Geld jetzt zum Beispiel von der Sparkasse jetzt auf Coinbase, Bitpanda eben zu schicken, dort dann eben umzutauschen. Der Umtauschvorgang an sich auf dem Exchange, der geht eben sehr schnell. Das, was eher langsam ist, ist der Weg quasi von der Sparkasse eben zu Coinbase, Bitpanda. Und dann verschickst du einfach das Geld auf deinen MetaMask-Account zum Beispiel. Und dann kann das fröhliche, ja, Shoppen der JPEGs losgehen.
Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
Aufgepasst! Bist du auf der Suche nach einem Profi, der für dich komplexe Geodaten sinnvoll integriert und sie auf interaktiven Karten visualisiert? Dann möchte ich dir unseren Partner Newcubator vorstellen. Das Ziel vom Newcubator-Team ist es, dich bei der Prozessdigitalisierung zu unterstützen und aus den ganzen täglich anfallenden Geodaten einen echten, nutzerfreundlichen Mehrwert zu schaffen. Dabei geht Newcubator ganz besonders auf deine Anforderungen ein, um die Software zu bauen, die deine USPs digital widerspiegelt und den NutzerInnen der Software den größtmöglichen Nutzen liefert. Und um das für möglichst viele Betriebssysteme, Geräte und Anwendungsfälle umzusetzen, setzt das Newcubator-Team auf etablierte Webtechnologien, mit denen sie schnelle und effiziente Anwendungen für Desktop und mobile Geräte entwickeln. Geodatenvisualisierung ist für Unternehmen in vielen verschiedenen Branchen relevant, zum Beispiel auch in den Bereichen Tourismus, Logistik und im Außendienst. So wurde zum Beispiel bereits ein digitales Smart Farming Tool für die Agrarwirtschaft gebaut, mit dem Satellitenbilder, Wetterdaten und Standortdaten interaktiv verarbeitet werden. Newcubator baut dabei nicht nur Kartenlösungen, sondern entwickelt für dich maßgeschneiderte Webanwendungen und Apps. Wenn du also einen Partner suchst, der deinen bestehenden USP ins digitale Zeitalter hebt, dann schau doch einfach bei Newcubator vorbei. Ich habe dir unter digitalkompakt.de/Newcubator, schreibt sich mit C, eine Weiterleitung eingerichtet. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/Sponsoren.
Werbung Ende.
Und mal blöd gefragt, wie funktioniert dieser Transfer von Coinbase zu MetaMask oder Bitpanda zu MetaMask? Also was muss ich da tun? Ist es ein bisschen wie bei so einer API, wie man sonst immer sich mit seiner E-Mail irgendwo einloggen muss und freigeben, ja, ihr dürft auf meine Daten zugreifen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also grundsätzlich gibt es ja also Crypto-Wallets. Und die Wallet kannst du dir vorstellen wie dein Bankkonto auf der Ethereum-Blockchain. Und die ist eben gekennzeichnet durch eine, ich glaube, 42-stellige Adresse. So ähnlich wie eine IBAN, ne? Das heißt, wenn du jetzt eben eine Krypto-Wallet hättest, hätte die eben eine Adresse. Da kann dir ja im Prinzip auch jeder eben Geld hinschicken. Ne? Das heißt, wenn ich die jetzt kennen würde, könnte ich dir da sowohl NFTs als auch zum Beispiel Ethereum eben hinschicken. Und was du jetzt eben machst, ist, dass du sagst, okay, ich lege mir jetzt eben eine Wallet an, MetaMask, gehe dann in mein Coinbase-Konto und schicke dann ein Ethereum zum Beispiel an diese 42-stellige Wallet-Adresse.
Okay. Und wenn jetzt Menschen zuhören, die da noch nicht so zu Hause sind und die noch groß geworden sind mit dem Bankgeheimnis und irgendwie einem Ansprechpartner, die haben natürlich ein bisschen Sorge, wie sicher ist denn das Ganze? Man ja auch immer hört, wenn man da sein Key zum Beispiel verliert, dann ist die Kohle halt wirklich weg. Man weiß ja auch gar nicht, wie viele Bitcoins auf toten Festplatten sozusagen noch schlummern, weil die Leute ihre Accounts da verbummelt haben. Das ist ja so das eine Thema. Und das andere Thema ist ja, in der Blockchain ist ja alles transparent. Also wenn jetzt einmal rauskommt, wie diese 42-stellige Zahl auf eine Person zu mappen ist, also zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, das ist von dem Theo die Adresse, dann weiß ich ja hinterher auch alles, was du besitzt. Was antwortest du solchen Menschen?
Genau, also zum einen muss man sich halt tatsächlich um sein Geld selbst kümmern. Das heißt, wenn du einen kleinen Überweisungsfehler zum Beispiel machst, ja, nehmen wir an, du hast von den 42 Stellen jetzt 41 richtig eingegeben, aber am Ende einen kleinen Verzipper und hast dann mal eben $10,000 quasi an jemand anderen geschickt, ja, der das in Zweifelsfall noch nicht mal mitkriegt, dann hast du einfach Pech gehabt, dann kannst du halt zu niemandem hingehen und sagen, liebe Sparkasse, das war jetzt der Überweisungsfehler oder lieber Ethereum-Sachbearbeiter, kannst du mir da mal helfen? Genau, das geht ja eben nicht. Das heißt, du musst dich selbst um dein Geld kümmern. Wenn jemand dein Passwort quasi bekommt, dann kann der komplett deine Wallet eben ausräumen und kann theoretisch alles, was an Ethereum und Affenbildern und so weiter eben drauf liegt, einfach innerhalb von Sekunden irgendwohin transferieren. Da kannst du dann eben auch niemandem, da kannst du zur Polizei gehen und sagen, meine Wallet wurde gehackt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du den quasi Täter findest, ist eben extrem unwahrscheinlich. Und was war das andere, was du gemeint hast?
Dass jetzt transparent ist, was ich alles besitze.
Ach ja, die Transparenz, ja genau. Nehmen wir mal an, Joel hat jetzt eine Wallet mit der Nummer 1234. Auf der Wallet steht ja erstmal nicht drauf, dass es die von Joel ist, das heißt, du bist halt so gesehen anonym. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Leuten sagst, zum Beispiel auf deinem Social Media, ne, hier, das ist meine Wallet, schaut euch mal meine Galerie an, schaut euch mal meine 10 Affenbilder oder sowas an, ne, dann können die Leute sich das halt direkt anschauen. Aber die könnten halt theoretisch auch alle deine Transaktionen nachvollziehen. Und dann könnten sie zum Beispiel sehen, oh, der Joel, der hat ja eigentlich ja nicht nur 4 Affen, sondern 50 Affen. Ja, der ist ja zigfacher Millionär. Oder sie könnten sagen, naja, der Joel, der hat jetzt hier so seine 2 Affen. Aber eigentlich hat er doch die letzten Jahre 10 Millionen Minus gemacht mit seinen ganzen Transaktionen. Das heißt, das könnte man dann eben alles nachschauen. Man muss sich eben sehr genau überlegen, wenn man in diesem Space aktiv ist, muss man sich dessen bewusst sein, dass halt erstmal alle Transaktionen an der Wallet relativ transparent sind und du musst ja halt irgendwie selber aussuchen, wie offensiv du quasi damit umgehst mit deiner eigenen Wallet. Und es gibt halt irgendwie Leute, die haben sozusagen öffentliche Wallets, wo im Prinzip jeder reingucken kann, das ist irgendwie vollkommen okay, weil die halt sagen, hey, ich möchte ja auch meine Kunstsammlung zeigen. Und dann hätten sie wahrscheinlich auch noch irgendwelche privaten Wallets, die dann vielleicht nicht ganz so, ja, öffentlich sind.
Es gab ja teilweise mal so diese Tricks, wenn man sich NFTs gekauft hat, dass man vielleicht zwei Wallets hat, kauft sich ein NFT zum Preis X und verkauft ihn sich selbst teurer wieder weiter, um den Preis nach oben zu schieben. Gibt es sowas eigentlich noch oder waren das nur so die frühen Cowboy-Tricks?
Ich glaube, bei kleineren Kollektionen kann es durchaus sein, wo sozusagen wenige Marktteilnehmer vielleicht Preise nach oben treiben können oder den Anschein erwecken können, dass die Kollektion ja super gut läuft. Aber ich glaube, bei den größeren bringt es relativ wenig, weil es einfach so viele Marktteilnehmer gibt. Aber klar, das Ganze ist relativ erstmal intransparent und es gibt jeden Tag Transaktionen, wo du dich wunderst. Also A, warum wurde jetzt das NFT, was aus meiner Sicht $1 wert ist, plötzlich für $100,000 verkauft? Oder umgekehrt, warum wurde das $100,000 NFT jetzt für $1 verkauft? Vielleicht für Steueroptimierung oder ähnliches. Genau, da gibt es natürlich alles in diesem Space, weil es da mittlerweile auch Millionen von Teilnehmern gibt.
Okay, und du hast ja eben auch gesagt, dass es teilweise jetzt schon möglich ist, auch auf OpenSea, wenn ich jetzt verstanden habe, mit Kreditkarte zu zahlen. Also wenn ich jetzt trotzdem jemand bin, der ein bisschen faul ist und sagt, ich habe keine Lust auf diese gehackten Umwege mit drei Plattformen, dann habe ich schon die Möglichkeit, das auch direkt zu tun.
Nee, also du kannst auf OpenSea jetzt mit Kreditkarte quasi einzahlen, hast dann aber trotzdem dann diese Ethereum, diese Kryptowährung oder immer noch diese Krypto-Wallet. Was es aber in Zukunft geben soll, sind Services von Mastercard und auch von Visa, die im Prinzip sagen, hey, bezahl einfach weiter mit deiner Kreditkarte. Alles, was im Hintergrund passiert, irgendwie der Umtausch in Ethereum, das Verwahren in der Wallet, das übernehmen wir mehr oder weniger für dich. Und das wird eben auch dazu beitragen, dass vielleicht Leute, die irgendwie NFT ganz cool finden, aber das eben alles furchtbar kompliziert finden mit den vielen Wallets, dass die dann eben sagen, okay, Kreditkartenzahlung verstehe ich und alles andere muss ich gar nicht so genau wissen, wie es funktioniert. Ich vertraue mal Visa und Mastercard, dass sie wissen, was sie mit meinem Geld tun.
Was ist da deine Einschätzung zu als Profi? Also ich kann das durchaus verstehen, das ist ja auch ein bisschen abschreckend und ist aber lustig, man muss jetzt erst mal in seinem Leben gefühlt wieder richtige Währungskurse in seinem Kopf haben. Also manche Leute sind ja wirklich so, okay, 0,2 Ether, alles klar, das sind so und so viele Euro. Anscheinend geht es dann irgendwann doch relativ schnell. Aber ich bin jetzt auch manchmal so, dass ich darauf gucke und denke, okay, warte mal, wie viel ist das jetzt? Es steht ja oft auch daneben, to be fair. Aber glaubst du, dass das nochmal so eine Zündstufe sein kann und fändest du sowas für dich auch interessant, wenn du jetzt mit deiner Mastercard da blechen könntest?
Ich glaube, es ist für den Einstieg sehr interessant, dass eben noch mehr Leute in diesen Space dann eben reinkommen. Genau, also jetzt nicht nur dieses ganze NFT-Trading, sag ich mal, sondern eben auch, wenn du jetzt zu einer Brand gehst und dann, sag mal, du kaufst jetzt den Hugo Boss NFT. Also die Leute, die den Hugo Boss NFT kaufen, die werden jetzt mit hoher Sicherheit jetzt keine Krypto-Profis sein. Aber wenn die einfach NFTs an sich irgendwie ganz spannend finden, auch ohne großen Spekulationsgedanken, ist es für die echt eine Erleichterung, wenn sie da eben auch was mit Kreditkarte kaufen können. Ich glaube, mit der Zeit wird es aber eher ein Onboarding sein, sodass die Leute mit der Zeit verstehen, hey, das ist zwar irgendwie ganz cool so für den ersten Schritt mit der Kreditkarte, aber eigentlich will ich es danach doch lieber richtig machen, mit richtigen Wallets und richtigen sozusagen Ethereum. Und was du gerade meintest mit irgendwie sozusagen Wechselkursen so im Kopf. Also für mich ist sozusagen der Wechselkurs Dollar Ethereum immer ganz wichtig. Das heißt, da weiß ich immer relativ genau, wo der eben steht, ob das jetzt irgendwie 2800 oder 2900 Dollar gerade sind. Jetzt gibt's ja auch noch diesen Ape-Token, ne, von den Bored Apes, der quasi rausgekommen ist, der zwischenzeitlich auch schon eine Marktkapitalisierung von 25 Milliarden Dollar hatte und zu einer Top 20 Kryptowährung geworden ist, 6 Wochen nach Release. Den Umrechnungskurs muss ich quasi jetzt auch noch im Kopf noch mitführen.
Okay, was macht man mit dem Token? Also, was kann ich damit tun? Ist quasi eine Alternative zu Bitcoin und Ether?
Genau, also im Prinzip kann ja jeder eine Kryptowährung rausbringen, ne? Das ist ja relativ einfach und der Markt bestimmt eben, was das Ganze wert ist. Und bei den Bored Apes war es ja so, dass die jetzt eben, also das Yuga Labs, quasi das Team dahinter, die haben ja vor ein paar Wochen diesen Ape-Coin rausgebracht. Mit insgesamt 1 Milliarde Coins. Leute, die schon Bored Ape hatten, die haben dann zum Beispiel erst einfach mal 10.000 Coins einfach mal geschenkt bekommen. Und wenn der Coin halt irgendwie nur $1 wert ist, hast du halt $10,000 geschenkt bekommen, was halt schon ziemlich cool wäre. Letzte Woche war der Coin zwischendurch $27 wert. Das heißt, die Leute haben einfach mal so zusätzlich zu ihrem sündhaft teuren Affen jetzt noch $270,000 so gesehen geschenkt bekommen. Genau, aber im Prinzip ist es eine Art zusätzliche Kryptowährung, die sozusagen das Zahlungsmittel sein soll in diesem neuen Bored Ape-Ökosystem, zu dem ja mittlerweile eben nicht nur diese Profile-Picture-Kollektionen gehören, wie Bored Ape, sondern jetzt eben auch dieses große Metaverse, was ja dieses Wochenende gelauncht ist, dieses The Other Side, was ja eben eine Konkurrenz sein soll zu anderen Metaverses, wie zum Beispiel The Sandbox.
Crazy. Also man merkt schon, wir werden hier noch ein bisschen was eintauchen. Bleiben wir nochmal ganz kurz bei den Wallets und den Plattformen und den Marktplätzen. Also OpenSea hast du ja gesagt, also der gängigste. Ich habe den Eindruck, wenn alle Leute über NFTs reden, dann reden die nur darüber. Gibt es noch andere Plattformen, auf denen man die vernünftig kaufen kann?
Es gibt noch andere wie LuxRare. Das ist so ein Wettbewerber, der so in den letzten Monaten eben entstanden ist. Dann wie gesagt Coinbase NFT. Bei Coinbase hatte man eigentlich sehr hohe Erwartungen, weil Coinbase ja eine riesige Firma ist. Ne? Da dachte man, boah, wenn die jetzt an den Markt kommen. Das ist halt so ähnlich, wie man früher immer dachte, boah, wenn Google jetzt mal, keine Ahnung, mal eine Social-Media-App macht, ja, dann kann man Facebook vergessen und dann kommt Google Plus dabei raus. Und daran muss ich jetzt quasi auch bei Coinbase NFT denken, weil bislang sieht das Produkt ziemlich ja schwach und rudimentär aus. Was aber eigentlich eher schlecht ist, weil A, Konkurrenz belebt ja das Geschäft. Das heißt, wenn es halt mehr Plattformen gäbe als OpenSea oder mehr Ernstzunehmende, dann müssten die ja ihr Produkt verbessern, dann müssen sie eben auch ihre Gebühren senken, die ja aktuell bei 2,5% sind. Und die Hoffnung war eben auch, weil es ja zig Millionen Coinbase-Kunden in Amerika gibt, die vielleicht was mit Bitcoin zu tun haben, aber noch nichts mit NFT, dass dadurch eben nochmal massiv viele Leute ins NFT-Ökosystem mit dazukommen. Das ist bislang noch nicht der Fall. Das heißt, das war so einer der NFT-Wachstumstreiber, den man sich erhofft hatte, der aber zumindest bislang noch nicht eingetreten ist. Vielleicht auch, weil Coinbase da den Start so ein bisschen vermasselt hat.
Aber jetzt nochmal für die geneigten Laien, die uns heute zuhören. Also bloß weil ich auf OpenSea meine NFT-Kunst kaufe, heißt es nicht, dass ich sie auch dort nur handeln kann. Ne? Also die ist dann auf deine Wallet geschrieben. Das heißt, du kannst sie trotzdem überall teilen und handeln, wenn du es willst, richtig?
Genau, das ist im Prinzip wie ein Turnschuh in der echten Welt. Und da kannst du auch überlegen, ob du den jetzt bei eBay listest, bei eBay Kleinanzeigen, bei irgendeinem Fashion-Recommerce-Laden und so weiter. Da hast du eigentlich alle Möglichkeiten.
Gut. So, was sind denn ansonsten so die typischen Ängste oder auch Fragen, die Leute, die da einsteigen, dir stellen? Weil wir wollen jetzt mal langsam rüberkommen zu Trading für Anfänger. Was sind so die Classics?
Genau, ich nenne erstmal ein paar Classics und dann kannst du ja gucken, auf welche du da eingehen möchtest. Also klar, die erste Frage ist natürlich, ist es nicht alles nur eine riesige Blase, ne? Wie lange hält das Ganze eigentlich?
Siehe Folge 1 und 2.
Genau, ja. Die zweite Frage ist natürlich dann, in welche Kollektion soll ich investieren? Oder wie finde ich die neuen Bored Apes? Und natürlich auch noch eine entscheidende Frage, wie viel Geld brauche ich eigentlich, um da mitzumachen? Ist das nicht nur was für Leute, die eh schon reich sind?
Okay, wollen wir mit der zweiten anfangen, wie viel Geld man braucht? Und dann glaube ich auch, dass die fesselnde Frage das ist, wie finde ich sozusagen hier die Ostereier? Was braucht man denn an Sachen Cash, um da ordentlich mitspielen zu können?
Sagen wir es mal so, das typische neue Projekt, was auf den Markt kommt, ne, diese Mints, über die wir auch schon gesprochen haben, die kosten in der Regel so zwischen 0,1 und 1 Ethereum. Ja? Das heißt, du wärst so gesehen mit zwischen 300 und 3000 Dollar, wärst du theoretisch eben schon mit dabei. Dann hast du natürlich nicht besonders viel Flexibilität, weil wenn du jetzt zum Beispiel nur 1 Ethereum hast und das halt in ein Projekt investierst und das ist dann irgendwie doof, dann ist halt dein gesamtes Startkapital dann wieder weg. Ne? Das ist natürlich doof. Das heißt, dann solltest du, wenn du nur 1 Ethereum hast, vielleicht 10 kleine Projekte kaufen, ne? 10 mal 0,1. Mit der Hoffnung, dass eins davon vielleicht nicht sich gleich vertausendfacht, aber vielleicht, weiß nicht, verdoppelt oder sowas, um dann Stück für Stück dich so ein bisschen hochzuarbeiten. Tatsächlich gibt es aber auch Leute, die ich kenne, die mit null angefangen haben und sich dann für verschiedene Gewinnspiele eben anmelden. Was ist Gewinnspiele? Sozusagen, wenn neue NFTs rauskommen, dann hast du eben die Möglichkeit, sozusagen durch Arbeitseinsatz dir sozusagen kostenlose NFTs zu verdienen. Sprich, ein neues Projekt kommt irgendwie raus und sagt, hey, wir launchen jetzt in 3 Monaten das Projekt. Wir suchen Freiwillige, die im Discord mithelfen. Wir suchen Leute, die die Werbetrommel rühren. Wir suchen Leute, die vielleicht coole Grafiken machen, damit das Ganze irgendwie viral geht oder sowas. Ne? Und dann sagen sie vielleicht, okay, Joel, jetzt hast du uns super mitgeholfen. Du hast zwar, wir können dir zwar keine Kohle zahlen, aber wir haben doch irgendwie 10.000 von diesen, weiß nicht, Pinguinen oder Affenbildern. Jetzt nimm doch mal eins davon und dann ist es vielleicht am Ende ganz viel wert oder ganz wenig wert. Aber ich kenne durchaus Leute, die halt sozusagen mit null Einsatz auf ihre ersten paar 5.000, 10.000 Dollar gekommen sind als Startkapital und dann quasi damit so ihre NFT-Karriere gestartet haben.
Oh, crazy. Also ein bisschen wie Mining sozusagen von NFTs, wenn man so möchte. Cool.
Genau. Entweder hast du halt Zeit oder du hast Geld.
Ich meine, Zeit ist ja auch Geld, sogar noch wertvoller als Geld. Aber ey, guter Case, verstehe ich auch. Und der geneigte Banker sagt ja auch immer, man soll nicht alle Eier in einen Korb legen. Von daher verstehe ich das auch mit der Risikostreuung. Aber die zweite Frage, also deine, die da vorgelagert war, eigentlich ist ja dann wirklich in der Tat die spannendste. Nämlich, wie finde ich denn die Kollektionen, die relevant sind? Weil ich habe auch mal mich auf OpenSea umgeguckt, da gibt es schöne Sachen, die sind teilweise aber auch schnell, also finde ich, relevante Geldbeträge. Also ich glaube nicht, dass Leute sonst losgehen würden, würden in eine Galerie marschieren und sich irgendwie ein Bild von einem Künstler kauft, von dem sie noch nie gehört haben und zahlen dafür 10.000 Dollar oder sowas. Und das ist ja in dem Space aber schon so, dass wenn man sich die Rankings anguckt, da ist natürlich die Nachfrage hoch, der Preis ist hoch. Aber klar, jeder will wissen, wie entdecke ich quasi den Bored Ape von morgen, seinen Pinguin in dem Beispiel. Wie gehst du denn davor?
Wie bei allem im Leben gibt es natürlich Sachen, die man machen sollte und beherzigen sollte und wie es dann eben in der Praxis läuft. Ne? Also theoretisch sollten wir ja auch alle nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, nicht bei Rot über die Ampel und irgendwie viel Gemüse essen. Die wenigsten machen es. Und im NFT-Space ist es ähnlich, so dass du eigentlich sagen könntest, naja, eigentlich, wenn du dich mit NFTs beschäftigen möchtest, solltest du vielleicht erstmal einen Monat lang einfach mal nur lesen, nur recherchieren, nur mitlesen. In Discords gehen wie unseren, da gibt's halt einerseits Channels, da geht's halt wirklich nur um die High-Roller-Projekte, ja, da geht's halt nur um Projekte mit, keine Ahnung, Eintrittskarte 50.000 Euro pro NFT. Und dann gibt's wieder Channels, die sind halt bewusst für, ich sag mal, den Einsteiger. Da geht's nur um Projekte, die unter 2.000 Dollar zum Beispiel liegen, ne? Und ich glaube, das erstmal alles zu verstehen, herauszufinden, welche Kollektionen gut sind, welche neuen Launches am Start sind, wie du das eben auch mit den Wallets machst und so weiter, damit dir deine NFTs nicht gleich wieder geklaut werden. Ich glaube, das wäre eigentlich das Wichtigste, sofort so seine Hausaufgaben zu machen. Aber ich denke sozusagen, das Vielversprechendste in diesem ganzen Space ist halt wirklich, neue Kollektionen zu kaufen, weil die sind ja sehr, sehr limitiert. wenn du dann irgendwie an diese neuen Kollektionen rankommst, vorausgesetzt, die sind auch wirklich gut, dann kannst du eigentlich schon in relativ kurzer Zeit erwarten, dass die sich im Wert vielleicht sogar vervielfachen oder du zumindest ein ganz gutes Plus machst. Und dann ist so ein bisschen Glückssache, ob du jetzt ein Projekt erwischst, was, wie keine Ahnung, von 0,1 Ethereum auf 0 geht oder von 0,1 Ethereum vielleicht auf 0,5 oder 1 Ethereum. Aber ich glaube, du solltest eher nach neuen Kollektionen Ausschau halten, als jetzt noch versuchen, dich quasi in die Bored Apes oder sowas einzukaufen. Es sei denn, du hast einfach einen dicken Geldbeutel.
Es ist ein bisschen so ein Fall von, die Flut hebt alle Boote. Also kann man auch vielleicht sogar fast dreisterweise sagen, ist fast egal, worin ich investiere. Momentan ist der Hype noch so groß, dass alles hochgehen wird. Oder gibt es auch wirkliche Abstürze?
Das war sicherlich im letzten Jahr durchaus der Fall, dass du vielleicht einfach sagen konntest, so ein bisschen wie manche Venture Capitalisten, so ein bisschen Spray and Pray. Ach komm, ich habe jetzt hier irgendwie ein Ethereum. Lass doch mal 10 mal 0,1 kaufen und eins davon wird hoffentlich durch die Decke gehen und hat meine neuen Totalverluste wieder ausgeglichen. Jetzt in den letzten Monaten sieht man schon, dass sich der Space sehr stark auf einige starke Projekte eben konzentriert. Ne, so die Top-5-Projekte, Bored Apes, CloneX mit Artifact, Azuki, Moonbirds, Doodles, so heißen diese ganzen Dinger, weil der Space sich insofern schon weiterentwickelt hat, dass letztes Jahr vielleicht ein paar 10.000 Pinguine noch ausreichend waren. Und heute geht es eher in Richtung Tech-Unternehmen, dass du halt sagst, okay, so ein Bored Ape hat halt irgendwie seine Bilder, hat seine eigene Kryptowährung, hat sein eigenes Metaverse. Und um alles aufzubauen, brauchst du natürlich starke Teams und auch ganz viel Kapital. Das heißt, die Analogie ist so ein bisschen so, dass du sagst, okay, am Anfang, vor 20 Jahren, gab es ja auch 1 Million Online-Startups und irgendwann gab es halt die GAFA, ne? Irgendwann gab es halt so diese großen 5. Und das sehen wir im NFT-Space im Augenblick auch, dass fast alles an Kapital und Wertzuwachs in diese großen 5 Projekte reinfließt und diese ganzen kleinen, ich sag mal, random Pinguin-Projekte, dass die eher noch zu einem Totalverlust führen, als vielleicht noch vor 6 bis 12 Monaten.
Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
Aufgepasst! Heute gibt's Werbung in eigener Sache. Wir wollen dich nämlich besser kennenlernen, weil viele hören Woche für Woche unseren Podcast und dabei wissen wir gar nicht immer, wer genau diese Leute sind. Und natürlich wollen wir ja aber wissen, wer du bist, um unseren Inhalt auch an deinen Interessen ausrichten zu können. Und um das zu ändern, habe ich eine Umfrage vorbereitet. Dort kannst du uns erzählen, wer du bist und wofür du dich interessierst. Und was du davon hast, naja, ich meine, je besser wir dich kennen, desto besser können wir unseren Podcast an deine Bedürfnisse anpassen. Und dann spreche ich auch keine Werbung mehr für Penispuppen und Online-Casinos ein, wo dich womöglich ganz andere Dinge interessieren. Nein, kleiner Spaß. Und trotzdem, du tauschst 5 bis 10 Minuten deiner Zeit gegen viele Stunden noch bessere Unterhaltung und Tiefenwissen in der Digitalwirtschaft. Klingt für mich nach einer Win-Win-Situation und geh doch also daher mal auf die Seite digitalkompakt.de/Umfrage. Fülle diese nach bestem Wissen und Gewissen aus und freue dich in Zukunft auf noch besseren Content auf Digital Kompakt.
Ende der Werbung.
Okay, also anfangs kommt man auf Penny-Stocks setzen, jetzt hebt der Blue-Chip ab sozusagen, verstanden. Also die großen...
Ja, genau, auf jeden Fall.
Es konsolidiert sich. Wie ist denn sonst? Ich hatte neulich einen Künstler im Podcast, da haben wir drüber geredet, aus Künstlersicht, was NFTs für die Kunst so bereithalten. Dann habe ich ihn gefragt, wen der so kauft und der meinte, naja, er guckt sich an, wer in der Offline-Welt große Künstler sind und was die dann sozusagen online machen, da versucht er früh dran zu sein. Und es meinte, es gibt so viele Menschen, die haben überhaupt keine Ahnung, wer in der Offline-Welt gut ist und die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich online durchsetzen, selber auch hoch. Und dann kann man zum Beispiel mal, der hier, Joel von Adidas aus der ersten Kollektion, gibt's teilweise noch NFTs zu kaufen. Sowas würde ich mir mal angucken. Also sprich, große Brands oder in dem Beispiel mit den Künstlern bekannte Personen. Ist das eine gute Strategie, was du auch bisher so wahrgenommen hast, dass wenn man sich, also wir machen jetzt hier keine Anlageberatung, alle, die heute zuhören, für die gilt sowieso, lasst euch von Profis beraten, aber würdest du sagen, die Wahrscheinlichkeit steigt, wenn ich bekannte Brands kaufe, dass die dann auch in der Kryptowelt steigt?
Sagen wir es mal so, man muss halt ganz ehrlich sagen, ich bin großer Fan von dem ganzen Space, aber das ist der intrinsische Wert, sagen wir mal, der ist ja überschaubar von den Sachen, ne? Also ähnlich wie auch bei Luxushandtaschen. Ich weiß auch nicht, was der intrinsische Wert von einer 10.000 Euro Handtasche ist oder von einer 100.000 Euro Uhr. Das ist ja alles so Angebot und Nachfrage und viel Spekulation. Da muss man ganz klar dazu sagen. Das bedeutet aber, diejenigen, die halt am besten im Marketing sind, die halt viele Fans haben, die halt viel Hype generieren können, die werden wahrscheinlich zumindest NFTs auf den Markt werfen, die ja sich zumindest preislich gut entwickeln könnten. Du hast den Fall von Adidas ja angesprochen. Die haben ja auch ein NFT auf den Markt gebracht mit einem Einstandspreis von 0,2 Ethereum. War ja zwischendurch auch schon 2 Ethereum eben wert. Ne, das heißt, das war ein gutes Beispiel für einen Brand-NFT, der sich gut entwickelt hat. Die NFTs von Nike in Zusammenarbeit mit Artifact und CloneX, diese Nike-Boxen und diese Nike-Sneaker, die haben sich eigentlich auch ziemlich gut entwickelt. Gefährlich wird es dann, wenn irgendwelche Celebrities jetzt einfach mal schnell einen schnellen Euro verdienen wollen und jetzt sagen, hey, XY aus dem Dschungelcamp macht jetzt irgendwie auch ein NFT, ja? Oder XY von, weiß nicht, The Voice of Germany macht jetzt auch einen NFT-Club, weil die ja meistens relativ wenig Ahnung haben, was das Thema angeht. Wahrscheinlich jetzt auch keine besonders, ja, gutes Verständnis von der Blockchain und so weiter haben und das einfach nur als sogenannten Cash-Grab eben mitnehmen wollen. Und da besteht auf jeden Fall die Gefahr von einem Totalverlust, dass man vielleicht sagt, boah, das ist doch irgendwie Celebrity XYZ, die jetzt ein NFT launcht, das muss doch was werden. Boah, die haben doch 5 Millionen Twitter-Follower, das muss doch durch die Decke gehen. Und dann kaufst du das Ding für $3.000 und eine Woche später steht das irgendwie auf null.
Ich habe jetzt gerade mal ganz fleißig Pressemitteilung berichtet, dass Haftbefehl irgendwie seine zweimal schon NFTs rausgegeben hat und auch irgendwie koppelt an so Hoodies und du kriegst irgendwelche Konzerte im Metaverse. Also das nimmt durchaus ab, also geht sozusagen hoch. Gerade, glaube ich, die ganzen YouTuber und Hip-Hopper, das ist ja so die erste Charge. Also okay, ich lerne aber, da muss noch ein bisschen Marktedukation passieren, sowohl auf der Käufer- als auch auf der Verkäuferseite.
Es kommt darauf an, wie du es positionierst. Ich glaube, wenn du jetzt so ein Influencer oder Celebrity bist und das halt mehr oder weniger als so eine Art, ich sag mal, Fanclub oder Merchandise oder so positionierst und halt sagst, hey, zu dem Hoodie gibt es auch noch das NFT dazu und das NFT kostet $50, okay, meinetwegen. Das ist für mich sowas wie die Limited Edition DVD-Box, ne? Also, oder was nicht, CD handsigniert oder so, ne? Ich finde das vollkommen okay. Wenn du das aber als hochpreisiges NFT platzieren möchtest und das vielleicht dann sogar für mehrere tausend Dollar auf den Markt bringst, dann glaube ich, da sollten alle Alarmglocken klingeln und da sollte man auf jeden Fall die Finger davon lassen.
Gibt es denn bestimmte Faktoren an den NFTs, die noch preisrelevant sein können? Weil mein Künstlerfreund hat mir zum Beispiel gesagt, er hat sich NFTs gekauft und hat dann festgestellt, dass diejenigen mit irgendwie sehr kurzem Namen signifikant besser performt haben. Also bei ihm war es so, er hatte irgendwie so ein kurzes englisches Wort und meinte, okay, lustigerweise haben die dann irgendwie nochmal X% besser performt als die anderen. Also gibt es da schon so ungeschriebene Gesetze, weiß nicht, wie die Namen strukturiert sein müssen oder wie das Visuelle aussehen muss oder ob noch irgendwie bestimmte Funktionen mit dran geknüpft sein sollen, dass die Wahrscheinlichkeit von Erfolg steigt.
Genau, also es gibt da eigentlich ein relativ einfaches Framework, so eine Art Checkliste, einfach Kriterien, auf die man schauen sollte. Die kann ich ja mal nennen, das sind so 4, 5 Stück und dann können wir mal schauen, wo wir da tiefer reingehen. Aber was macht eine NFT-Kollektion erfolgreich? Punkt 1, der Creator dahinter. Punkt 2, die Artwork. Punkt 3, die Benefits oder die Utilities. Und Punkt 4, die Community, die dahinter steht. Ne? Also idealerweise das perfekte Projekt, wenn wir diese 4 Kriterien berücksichtigen würden, wären eben ein bekannter Künstler oder Celebrity mit einem coolen Artwork, das ist natürlich subjektiv, aber es gibt natürlich gewisse Trends, was auch noch Benefits liefert, also du hast nicht nur ein schönes Bild, sondern hast auch noch eine Mitgliedschaft, irgendwie kriegst du irgendwie noch Klamotten dazu, kriegst irgendwie eine Einladung zu irgendwelchen Partys oder sowas oder vielleicht sogar noch zukünftige NFTs. Und das vierte ist eben eine Community, dass du eben sagst, hey, die Leute, die haben eigentlich Bock, da mit dabei zu sein, ja, die sagen, ich kaufe jetzt nicht nur dieses kleine Bildchen, sondern wenn ich dieses Bildchen habe, bin ich irgendwie Mitglied im Digital Kompakt, weiß nicht, Superfanclub. Und das sind andere spannende Leute, andere Tech-Begeisterte, andere, weiß nicht, Startup-Enthusiasten, mit denen ich gerne networken möchte. Und deshalb finde ich es irgendwie richtig cool, in diesem Club Mitglied zu sein. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel das Artwork vielleicht nicht so spannend finde, weil es irgendwie, weiß nicht, einfach nur, keine Ahnung, ein Bild von, weiß nicht, Berlin oder sowas ist, ja. Aber ich finde es irgendwie total cool, Mitglied in diesem Club zu sein. Und außerdem habe ich dann ja auch noch, keine Ahnung, Zugang zur Digital Kompakt Members-Only-Konferenz, dass das eben auch noch eine gewisse Utility für dich hat.
Also den Utility-Faktor finde ich so intuitiv immer leichter zu bewerten, weil man halt wirklich, okay, einen Gegenwert bemessen kann. Was würde so ein Event-Ticket kosten? Wie relevante Leute sind da? Wie machst du das zum Beispiel beim Artwork? Das ist ja mega geschmacksorientiert eigentlich.
Das ist mega Geschmackssache. Es gibt auch genug Leute, die sagen würden, Mensch, diese Bored Apes sind ja mega hässlich, ja? Ich glaube, es gibt gewisse Trends, dass du halt manchmal sagst, okay, manchmal sind irgendwie eher solche, ich sag mal, 3D-Kunst ist dann manchmal angesagt. Manchmal sind es dann auch eher Comic-Sachen. Ich glaube, am Ende willst du Sachen haben, die leicht wiederzuerkennen sind, ne? Also du willst halt Sachen haben, die viral gehen können. Das heißt, das ganze NFT-Game spielt sich ja schon stark ab mit diesen, ich rede jetzt erstmal primär über diese Profilbild-Kollektion, ne, diese 10.000er-Clubs, weil die ja, finde ich, am interessantesten sind, auch das meiste Handelsvolumen haben, jetzt weniger die digitale Kunst. Du willst halt, dass es einen Wiedererkennungseffekt gibt, dass du sagst, hey, jetzt sehe ich ja auf Twitter ja auch jemanden mit dem Pinguin-Profilbild, der gehört doch zum gleichen Club wie ich. Oder hey, die sehen ja so cool und viral aus, dass halt Leute dann halt irgendwelche coolen Zeichnungen damit machen oder halt irgendwelche coolen Grafiken, ne. Das heißt, es ist eigentlich eher so ein Meme, so wie Dogecoin im Prinzip, wo du ja auch diesen komischen Hund hast, der wie viral geht. Das heißt, es wird eher darauf ankommen, erkennt man das wieder? Kann man dich dann sozusagen sofort zu einem Clan irgendwie zuordnen, als wurde es jetzt eben total toll und ästhetisch schön gezeichnet?
Okay, aber aus deiner Viererliste gerade verstehe ich, das, was mein Künstlerfreund gesagt hat, dass der kurze Name ihm irgendwie gepusht hat, ist jetzt gar nicht so sehr, ist vielleicht ein Teil des Artworks, könnte man vielleicht so subsumieren. Aber vielleicht nochmal abschließende Frage, wenn jetzt Anfänger sich mit dem Traden auseinandersetzen, wie erkennen sie denn gute Creator und Communities dahinter? Weil du hast ja im Prinzip gerade selber gesagt, es geht darum, wer am besten die Trommel quasi schlagen kann. Also wer hat die meiste Viralität, welches Team ist am professionellsten, wer versteht sich auf Marketing und Co. Hast du da so Merkmale, wo du sagst, alles klar, da und danach musst du gucken oder einfach ein Bewusstsein dafür haben, dass das die Punkte sind. Wie geht man davor?
Also ein Paradebeispiel ist ja sicherlich so jemand wie so ein Gary Vee, von dem man einerseits weiß, okay, der ist halt schon bekannt, aber der baut halt auch schon ganz lange Communities auf, ne? Also der hat ja, ne, macht ja viel Social Media, baut eben Communities auf. Als er mit dem ganzen NFT-Game angefangen hat, da war ich ehrlich gesagt auch ein bisschen skeptisch, obwohl ich ihm ja schon lange folge. Aber im Nachhinein hätte man schon sagen können, okay, der war so gesehen damals auch neu bei NFTs mit dabei. aber kannte sich ja schon mit Collectibles irgendwie aus, mit seinen Baseballkarten und irgendwie Sneakern und Popkultur und so weiter. Das heißt, es wäre jetzt jemand, der halt relativ glaubwürdig sowas eben auch vertreten kann. Beziehungsweise jetzt kannst du es ja eben auch einfach machen und sagen, hey, dann kaufe ich doch vielleicht einfach die Folgekollektion. Also du musst jetzt ja gar nicht mehr unbedingt sagen, also letztes Jahr hat ja quasi jeder seine erste NFT-Kollektion gelauncht. Und dann musstest du halt noch so ein bisschen auf der grünen Wiese entscheiden, Mensch, glaube ich, dass die und die Person eine coole Kollektion machen kann. Mittlerweile hast du den Luxus, dass halt viele Leute eben schon eine erste Kollektion gelauncht haben. Und du eben sehen kannst, Mensch, das war ja schon mega erfolgreich. Dann kauf ich doch einfach die Zweitkollektion. Die kann ich jetzt vielleicht nicht mehr für $100 kaufen, wie noch die Erstkollektion, sondern vielleicht mittlerweile für $1,000. Aber die Erfolgswahrscheinlichkeit, die ist halt nicht 10-mal höher, sondern 50-mal höher, als eben vielleicht noch vor einem Jahr. Also daran würde ich mich eher so ein bisschen orientieren. Also A, ist die Person an sich schon halbwegs bekannt, aber hat die eben auch schon einen gewissen NFT-Track-Record. Und ich glaube, bekannte Person mit dem erfolgreichen Erstprojekt ist die beste Kombination, die du haben kannst. Und wie gesagt, jetzt einfach nur irgendein Tennisspieler, der vorher noch nie was über NFTs erzählt hat oder irgendein Dschungelcamp-Darsteller, das sind eher so diese Red Flags.
Vielleicht nochmal eine Frage in Richtung, also auch beim Thema Steuer zum Beispiel. Wie lange sollte man den Spaß denn halten? Weil das eine Thema ist ja, soweit ich weiß, wenn du über ein Jahr lang deine Anteile hältst und sie dann verkaufst, bist du nicht mehr kapitalertragssteuerpflichtig. Korrigiere mich aber, wenn ich mich irre. Das heißt, steuerlich ist es attraktiv, ein bisschen länger die Sachen zu halten. Während man sich natürlich aber fragt, ja, wait a minute, wenn sich jetzt die Adidas-Kollektion verzehnfacht hat, ja, hurra, dann nichts wie raus, ehe die sich wieder halbiert. Was ist denn da so dein Take drauf?
Also, ne, ich bin kein Steuerberater, ne, aber habe das natürlich aus vielen Gesprächen mit Steuerberatern gelernt. Also in Deutschland unterliegen ja Krypto und NFTs eben nicht der Kapitalertragssteuer, so wie Aktien, ne, die ja auch immer automatisch abgeführt wird, sondern eben der Einkommensteuer.
Ah, okay.
Das ist jetzt positiv und negativ. Bei Aktien ist ja mehr oder weniger egal, wann du die verkaufst, du zahlst halt deine 25%. Ne? Das heißt, du musst es nicht so strategisch timen, dass du sagst, boah, die muss ich jetzt ein Jahr lang halten und dann kann ich meine Apple-Aktien steuerfrei verkaufen. Kannst du eh nicht, ja. Von der verkaufst du einfach dann, wenn es irgendwie gut ist. Wenn jetzt NFTs der Einkommensteuer unterliegen, ist es ja so, dass du sagst, okay, das sind zum Beispiel 40% Einkommensteuer. Und dann musst du natürlich irgendwie schon überlegen, Mensch, wenn ich jetzt verkaufe, muss ich halt irgendwie mega viel Steuern zahlen. Und wenn ich es halt länger als ein Jahr halte, ist es halt quasi, ne, steuerfrei. Das heißt, wenn du Stand heute ein NFT hast, sagen wir mal, das hast du irgendwie für $1 gekauft und das ist jetzt 10.000 wert. Nehmen wir an, das bleibt jetzt halt im Wert so, wäre es halt schon die Frage, okay, jetzt verkaufen und dann werden eben aus 10.000 halt nur noch 6.000, weil du halt 40% Steuern zahlst. Oder du hältst es eben noch diese x Monate aus. Hoffentlich crasht es eben nicht im Wert und dann hast du halt einfach 10.000 steuerfrei. Wenn du aber glaubst, dass die Kollektion eigentlich halbwegs solide ist, dann könnte die ja im Wert steigen, zum Beispiel auf 20.000. Dann wäre es quasi 20.000 steuerfrei gewesen versus 6.000 nach Steuern, wenn du sofort verkauft hättest. Beziehungsweise, da die Steuern ja so hoch sind, könntest du ja theoretisch ja auch einen Kursverlust in Höhe von 20-30% erlauben, sozusagen bis zur Steuerfreiheit, sodass es immer noch lohnen würde. Und ich habe erst letztens eine Diskussion mit jemandem drüber gehabt, mit jemandem bei uns aus dem Discord. Der hat tatsächlich auch so einen Affen gekauft für $1,000, der mittlerweile mit all den Airdrops, die dazugekommen sind und den Geschenken und so weiter, sicherlich eine Million wert ist. Ne? Und der hat selbst gesagt, Mensch, das deutsche Steuergesetz hat ihn quasi davor bewahrt, frühzeitig zu verkaufen, weil er wollte halt nie die Steuern zahlen. Aber wenn es steuerfrei gewesen wäre, hätte er vielleicht bei $5,000 verkauft, bei 10.000, bei 20.000, was natürlich immer noch viel Geld ist, wenn du es für $100 gekauft hast. Aber dadurch hat er jetzt halt eine Million.
Nice, das ist nicht schlecht. Ah, okay, interessant. Dann habe ich die Steuerarten genau durcheinander gebracht. Alright, aber okay, da lohnt sich länger halten. Aber wenn du mal so guckst, also du hast ja jetzt keine Studie dazu gemacht und es ist ja auch nicht, dass jetzt irgendeiner von dir verlangt, das gesetzmäßig zu belegen. Aber wenn du mal so deine Erfahrung, seitdem du das gestartet hast, summierst und dann guckst, wie viele sind hochgegangen und danach schlagartig wieder abgefallen oder stabilisiert sich das? Also was hochgeht, fällt das auch schnell wieder, sodass ich sagen sollte, okay, vielleicht soll man noch drüber nachdenken? Oder merkst du eigentlich, nee, eigentlich ist es so viel Bewegung drin im Markt, das meiste, wenn es sich einmal herauskristallisiert hat, der bleibt der Aufwärtstrend auch.
Was man halt schon beobachten kann, ist, dass kurz nach einem Launch die Preise sehr stark in die Höhe gehen können und dann aber extrem stark wieder crashen können. Ne? Also es kann durchaus sein, dass ein Projekt, sagen wir mal, für $1,000 auf den Markt kommt. Ne? Und für $1,000 sagen alle, hey, feine Sache, da möchte ich jetzt unbedingt rein, weil im NFT-Space $1,000 eigentlich gar nicht so viel Geld sind, ne? Aber nehmen wir an, du gehst für $1,000 rein und sagst, hey, total cool. Und dann kriegen alle anderen irgendwie auch die FOMO und sagen, hey, das habe ich irgendwie verpasst. Okay, jetzt willst du auf dem Sekundärmarkt kaufen für $1,500, für $2,000, für $5,000, für $10,000. Da kann es durchaus sein, dass das dann meinetwegen innerhalb von 3-4 Tagen oder in einer Woche von 1.000 auf 10.000 hochgeht, weil Leute jetzt neu in dieses Projekt gehen und Leute eben bei 5.000 sich denken, boah, das hat sich ja verfünffacht seit dem Beginn. Das wird sich jetzt sicherlich noch verzwanzigfachen, ne? Und dann gibt's eben Projekte, die sozusagen quasi, ja, mehr oder weniger erfolgreich bleiben. Aber auch genug, wo dann einfach nach einer Woche, nach zwei Wochen die Luft eben komplett raus ist. Und die Leute, die dann halt natürlich für 10.000 gekauft haben, die sitzen dann vielleicht auf dem Ding, was dann vielleicht auch wieder auf 2.000 gecrashed ist und haben dann immer noch 80% verloren. Weil diejenigen, die es ja billig gekauft haben für 1.000, die hatten ja so gesehen nichts zu verlieren, ne? Also, wenn sie es für 10.000 verkaufen können, ist gut. Wenn sie es aber später für 2000 verkaufen können, ist immer noch gut, haben sie es immer noch verdoppelt. Wo du im Prinzip gar nicht so furchtbar viel falsch machen kannst, ist, wenn du halt diese Projekte mintest, weil du im schlimmsten Fall dann, sagen wir mal, die 500 oder 1000 Dollar halt in den Sand gesetzt hast, was immer noch viel Geld ist, ja. Aber die größte Gefahr ist halt zu sagen, hey, ich steige jetzt in so ein Projekt ein, was jetzt gerade nach oben schießt und jetzt irgendwie auf 10.000 ist, weil da kannst du halt richtig viel Kohle verlieren. Die meisten Projekte, die jetzt aber vielleicht schon so 2-3 Monate sich auf einem guten Niveau gehalten haben, da ist es relativ selten, dass die jetzt nach eben total crashen. Also in dieser schnelllebigen Zeit der NFTs oder Welt der NFTs ist ja ein Monat quasi wie ein Jahr. Das heißt, ein Projekt, was es irgendwie 4 Monate überlebt hat, ist so gesehen halt schon fast schon so ein Old Economy NFT-Startup, was halt quasi schon 4 Jahre am Start ist. Und die sind dann meistens schon aus dem Gröbsten heraus und unterliegen dann nicht mehr ganz so starken Schwankungen.
Und sag mal, wie ist es denn eigentlich mit der Handelbarkeit? Weil dein Spezi, der jetzt hier dank dem deutschen Fiskus auf einem 1-Million-Ape sitzt, der muss den ja auch erstmal loswerden. Also momentan ist er eigentlich nur Papiermillionär, wenn man mal so will. Ist es wirklich handelbar? Also kaufen Leute am Markt draußen auch für 1 Million Euro solche Items? Oder ist es manchmal auch ein bisschen aufgebläht?
Genau, also Liquidität ist ein ganz wichtiges Thema. Und es gibt halt manche Kollektionen, die sind extrem liquide. Also wenn du mir jetzt so einen Affen geben würdest, ja? Wenn du mir jetzt so einen Affen geben würdest, da würde man sagen, okay, der Mindestpreis im Augenblick ist, sagen wir mal, 400.000, ja. Wenn du jetzt sagst, okay, den will ich aber nur für 500.000 verkaufen, weil er eine besonders coole Mütze hat, dann kann es halt sein, dass du vielleicht ein paar Tage oder Wochen warten musst, bis es halt jemanden gibt, der halt auch bereit ist, 100.000 Premium für genau diese Mütze zu zahlen. Wenn jetzt aber der untere Preis, den man ja den Floor nennt, 400.000 ist, und du sagst, ich brauche schnell Liquidität, ich bin bereit, den jetzt für 350.000 zu verkaufen, kann es sein, dass du ihn halt von 2 Minuten verkaufst. Den listest du für 350.000, innerhalb von 2 Minuten ist er weg, weil die Leute sagen, boah, cool, der ist ja mal mindestens 400.000 wert und Leute, die ja halt liquide genug sind, die sehen da einfach nur ein 50.000 Dollar Schnäppchen, was sie halt sofort realisieren können. Ne? Aber es kommt total auf die Kollektion an und wie sozusagen selten deiner ist. Und das Spannende ist halt, dass innerhalb von so einer Kollektion, wie jetzt zum Beispiel den Affen, sagen wir mal, der billigste ist 400.000, der teuerste ist meinetwegen 5 Millionen, weil er besonders selten ist. Den für 5 Millionen, den verkaufst du natürlich nicht so schnell, da gibt es halt nicht so viel Liquidität dafür. Das heißt, oftmals kann es sogar besser sein, eher, sagen wir mal, ganz normale Exemplare zu kaufen, anstatt jetzt so diese ganz, ganz seltenen, weil du halt für die ganz seltenen entweder ja keine Liquidität hast, weil die entweder sehr teuer sind oder so speziell aussehen. Das ist ja wie mit Immobilien, ja? Es gibt ja irgendwie so das 0815-Haus oder die Wohnung, wo jeder sagen würde, okay, keine Ahnung, 4-Zimmer-Wohnung im Prenzlauer Berg, ne? Bekommst du irgendwie sofort weg, weil da gibt's halt genug 4-köpfige Familien, die wollen es eben sofort haben. Aber das ganz ausgefallene Architektenhaus mit dem rot lackierten Boden und der roten Küche oder sowas, ne? Das geht dann doch ein bisschen schwerer weg. Auch wenn es vielleicht jemanden gibt, der bereit wäre, sehr viel Geld dafür zu zahlen.
Und jetzt hast du ja 4 Punkte gesagt, die irgendwie Wertsteiger sind. Also Creator, die Artworks, die Utilities und die Community. Was ist mit den Vorbesitzern? Kann es sein, dass ein NFT wertvoller oder vielleicht auch sogar weniger wertvoller wird, wenn jemand anderes das vorher verkauft hat? Also wenn Gary Vee jetzt zum Beispiel die eins verscheuert hat, ist es dann super, weil wow, das hat schon mal dem gehört, cool. So wie eine Villa, die irgendwie schon mal Rod Stewart gehört hat, vielleicht auch mehr wert ist. Oder ist es eher so, oh, wenn Gary das verkauft, ja, dann weiß ich ja nicht, ob das so namhaft ist. Gibt es da schon Tendenzen?
Ich glaube, es spielt keine so große Rolle. Man kann ja alles wunderbar auf der Blockchain immer nachvollziehen. Ich glaube, es ist dann relevant, wenn du halt sagst, dass sich der Vorbesitzer auch sehr stark damit identifiziert hat, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, hey, keine Ahnung, der Fußballer Neymar, der hat jetzt meinetwegen auch einen Bored Ape und wenn der jetzt meinetwegen sich überall damit zeigt und meinetwegen auch eine große Brand schon aufgebaut hat, sodass der Affe selbst meinetwegen sehr, sehr bekannt geworden ist, dann kaufst du ja sozusagen nicht nur den Affen von einem bekannten Vorbesitzer, sondern auch noch einen Affen, der an sich auch noch bekannter ist. Genauso wie du sagen würdest, dass ja, keine Ahnung, Mickey Mouse ist ja bekannter als Goofy, meinetwegen, ne? Weil Mickey Mouse halt irgendwie mehr Visibilität hat. Aber das steigert eher, also sozusagen, das ist eher schon das Asset an sich, als jetzt der Vorbesitzer. Also spielt jetzt aus meiner Sicht jetzt keine so große Rolle.
Werbung.
Aufgepasst! Wenn du ein B2B-Unternehmen bist, möchtest du jetzt deine Sales-Pipeline mit neuen B2B-Leads füllen und dafür empfehlen wir dir unseren Partner SalesViewer. SalesViewer lässt sich total einfach erklären. SalesViewer entschlüsselt nämlich Unternehmen, die deine Webseite besuchen und zeigt diese in Klarnamen an. Du und dein Team sehen also ganz genau, wer eure Webseite besucht und wofür sich diese potenziellen KundInnen interessieren. Und dann gibst du einfach Vollgas, denn du kannst diese Unternehmen dann ja zielgenau ansprechen und einfach zu neuen KundInnen machen. Im Marketing und Vertrieb ist das also eine Wahnsinnsunterstützung für die B2B-Lead-Generierung. Deshalb nutzen schon viele Marktführer wie StepStone, Avato Systems, Spot5, Talon One oder die Vodafone-Tochter Grandcentric SalesViewer und generieren damit täglich neue B2B-Leads. Und wenn das für dich interessant ist, dann teste SalesViewer doch einfach mal kostenlos. Alles, was du dafür wissen möchtest, findest du unter folgender Weiterleitung digitalkompakt.de/salesviewer. Und wie immer verlinke ich dir das auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren.
Das war's mit dem Werbespot.
Gut, soviel mal zum Einstieg. Wenn wir jetzt nochmal auf Trading für Profis schauen, was gibt es denn da so für Faktoren, wo sich vielleicht die Spreu nochmal vom Weizen trennt?
Du musst halt die Märkte halt sehr gut beobachten können, ja. Es gibt halt, selbst bei diesen etablierten Kollektionen, von denen ich gesprochen habe, da gibt es halt immer 20% oder 30% Volatilität in jeder gegebenen Woche, ne? Das heißt, du hast halt in jeder Woche quasi das Risiko, irgendwas für 100 zu kaufen und nächste Woche ist halt nur noch 70 wert, beziehungsweise irgendwas für 70 zu kaufen, was dann nächste Woche halt 100 wert ist, ne? Das ist halt irgendwie immer drin. Und wenn du halt diese Sachen eben gut abpassen kannst, dann kannst du natürlich enorm viel Arbitrage mitnehmen. Also ist einfach unglaublich. Und da spielt natürlich die Liquidität eine Rolle, ne? Weil wenn du jetzt zum Beispiel nur ein NFT hast, ja, und sag mal, du hast ein NFT, das ist jetzt irgendwie 10.000 wert, du brauchst jetzt aber Liquidität. Und dann bist du meinetwegen bereit, das auch für 7.000 zu verkaufen oder vielleicht sogar für 5.000, weil du brauchst jetzt halt die Kohle, um, keine Ahnung, dein Auto reparieren zu lassen oder sowas. Jetzt die Leute, die jetzt aber halt nicht irgendwie auf 10.000 sitzen, sondern meinetwegen auf 1 Million, die warten halt auf solche Gelegenheiten und würden sowas am Markt sofort wegkaufen, weil es halt so gesehen ein underpriced Asset ist. Das wäre wie wenn jetzt plötzlich die Immobilie in Berlin plötzlich zum halben Preis auf den Markt kommt. Dann gibt's ja auch den großen Immobilienhai, der das halt sofort wegkauft. Beziehungsweise im NFT-Markt kannst du ja auch immer sofort sehen, wem welches NFT gehört, ja. Und ist ja auch alles transparent. Das heißt, ich kann ja theoretisch bei jemandem in die Wallet reingucken und kann zum Beispiel sagen, oh, der Joel, der hat hier dieses schöne NFT, der hat aber sonst eigentlich gar keine NFTs. Das heißt, es sieht für mich eher so aus, als sei der jetzt irgendwie eher so ein, ich sag mal, Anfänger oder dass er halt nicht so mega liquide ist. Der wird natürlich jetzt eher auf ein niedriges Angebot vielleicht anspringen, als jemand, der halt irgendwie total viele NFTs hat. Das wäre wie, wenn du jetzt quasi durch Berlin durch die Stadt laufen könntest und sehen könntest, okay, da sind irgendwie alle Wohnungen auf dem Markt. Ich weiß aber ganz genau, wie viel Geld der Besitzer dieser Wohnung hat. Und du kannst irgendwie sehen, okay, hat die Person jetzt die coole Wohnung, weil sie jetzt die Gründer von, keine Ahnung, Zalando sind, ja? Dem kann ich wahrscheinlich nicht die Wohnung billig abkaufen. Oder sehe ich irgendwie, dass es ein notleidender Erbe ist, der halt die Wohnung geerbt hat, aber jetzt ganz dringend Geld braucht, um, weiß nicht, die Uni seiner Kinder zu bezahlen. Und der wird halt irgendwie sofort, ne? Also was ich damit sagen will, du kannst halt quasi bei jedem Asset kannst du dir eine Meinung drüber bilden, wie liquide sozusagen der Besitzer ist und dem dann gegebenenfalls aktiv Kaufvorschläge unterbreiten, die diese Person natürlich mehr oder weniger wahrscheinlich dann annehmen würde.
Ja, das ist interessant. Also wie bei Pokern fast. Also nicht nur, dass das ein Glücksspiel ist, welche NFTs performen, sondern da musst du ja richtig nur dein Gegenüber reinversetzen. Das ist gar nicht mal so doof, gar nicht mal so uninteressant.
Genau, bei Poker ist ja auch so, ne? Da wirst du halt quasi dem, wenn du jetzt mit Elon Musk Poker spielst, dem wirst du wahrscheinlich keine Angst machen, wenn du ihn jetzt irgendwie bluffen willst für $2,000 oder sowas. Aber wenn du weißt, boah, das ist irgendwie der Student, der jetzt irgendwie alles zusammengekratzt hat, um da am Pokertisch mal mitzuzocken, der denkt ja völlig anders drüber nach.
Crazy. Was sind denn sonst so in deinem Discord-Forum zum Beispiel auch Themen, die die Leute beschäftigen, nachdem sie so die ersten Anfängerfaktoren durchhaben? Also gibt es so typische Sachen, die dann als nächstes kommen, so Stufen, die man nimmt?
Also es gibt verschiedene Stufen. Das eine ist natürlich, wie viel Erfahrung hast du? Also kannst du irgendwie schon kompliziertere Trades vielleicht auch machen, dann natürlich dein Budget, ne? Also ich würde halt so ein bisschen unterteilen in Leute, die sagen, ich habe unter ein Ethereum an Budget, ne? Irgendwie, also unter 3.000, ich will mal ein bisschen ausprobieren. Dann gibt's die Leute, die sagen, hey, ich habe irgendwie so zwischen 1 und 10 Ethereum, also bis zu $30,000. Die haben dann quasi schon ein bisschen mehr Spielgeld oder meinst schon ein bisschen ernster. Und dann gibt's halt natürlich Leute, die irgendwie ein bisschen so open-ended Budget haben, ja? Ich sag mal $100,000 bis Millionen von Dollar, die halt damit traden. Die gehen natürlich da ganz anders an solche Themen ran. Ne? Das heißt, da gibt es natürlich ziemliche Unterschiede. Was man sehen kann, ist, dass es den meisten, also einfach extrem viel Spaß macht. Ja, es macht den Leuten, also klar, wenn du anfängst, Geld zu verlieren, macht die macht's ganz keinen Spaß mehr. Ja, aber prinzipiell sind die Leute da halt viel mehr engaged als jetzt mit Aktieninvestments. Ne? Also, weil sie eben Leute haben, mit denen sie reden können, ja, wo sie sich halt den ganzen Tag drüber unterhalten können. Am Wochenende wurden jetzt ja diese virtuellen Immobilien gelauncht, im Metaverse. Ja, jetzt haben ganz viele von uns diese Immobilien gekauft. Wir sind uns vollkommen dessen bewusst, dass es total absurd ist, diese virtuellen Immobilien zu kaufen. Jeder von uns weiß, dass es reine Spekulation ist. Und trotzdem wird jetzt miteinander verglichen, boah, welche Rohstoffe hast du auf deinem Grundstück drauf? Boah, das ist ja krass, dass dein Grundstück die und die Lage hat. Das ist irgendwie nicht, weiß ich, dass es total zentral und so weiter ist, ne? Also macht den Leuten einfach Spaß. Gleichzeitig gibt es eben nicht nur die FOMO, sondern so ein Konzept, was jemand mal ganz nett bezeichnet hat mit Infinite Regret, ne? Das ist halt quasi, dass du immer was bereust, ja? Egal wie gut oder wie schlecht es läuft. Wenn du ein Board Ape hast, warum habe ich eigentlich nicht 10? Ich hätte es auch wissen können, warum habe ich nicht 10 davon gekauft, ja? Ich habe jetzt das 20 beste virtuelle Grundstück gekauft. Ja, warum eigentlich nicht das beste, ne? Ich habe jetzt diesen Airdrop bekommen. Warum habe ich eigentlich nicht 2 Airdrops bekommen, ja? Das heißt, links und rechts gibt es immer so viele Opportunities und damit von da darf man sich eben auch nicht verrückt machen lassen, weil der Space ist ja halt schon ziemlich verrückt, das muss man dazu sagen. Da muss man auf jeden Fall auch Mittel finden, wie man da so ein bisschen loslassen kann. Ich glaube auch, dass du, also jetzt mal ein ernsteres Thema, ja? Also, ne, das Ganze macht ja viel, viel Spaß. Ich glaube, es ist ganz leicht, dort auch so Mental Health Issues zu bekommen, wenn du es machst, weil du halt dich den ganzen Tag damit beschäftigen könntest. Es kann immer was schief gehen, du hast total viel Volatilität, du kannst sehr, sehr viel Geld verlieren, es gibt Sachen, die du nicht vorhersehen kannst, morgen kommt der Bärenmarkt, morgen kommt die Rezession, morgen sind die Leute eben der Meinung, dass eben komischerweise bunte, verpixelte Bilder nicht so viel wert sind wie ein Auto oder wie ein Haus, ja, was ja durchaus plausibel ist. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die dafür gar nicht gut gemacht sind. Ich glaube, Leute, die vielleicht von sich selbst wissen, vielleicht schon ein bisschen, boah, ich habe so ein bisschen Suchtpotenzial oder sowas, ne? Oder habe keine gute Impulskontrolle, kann nicht gut mit Geld umgehen und so weiter. Die sollten da eigentlich einen großen Bogen drum machen. Also, obwohl ich ein Fan davon bin und es sehr, sehr spannend finde, sehe ich das durchaus sehr, sehr kritisch und glaube durchaus, dass das für viele Leute sicherlich nichts ist. Und selbst wenn du quasi dafür gemacht bist, ist es halt durchaus schon Stress, sich den ganzen Tag mit so einem Käse zu beschäftigen. Und wie ich ja auch schon mal gesagt habe, ich benutze ja diese großen Summen, die da kursieren, ja eher zum Quantifizieren, einfach um zu zeigen, wie groß das Ganze ist, jetzt weniger zum Glorifizieren, ja. Ich glaube auch, wenn du ein erfolgreicher Trader bist, sieht man ja bei Aktientradern ja auch, ja, kann es sein, dass du trotzdem ein hundsmiserables Dasein irgendwie führst, weil du halt den ganzen Tag nur damit verbringst, irgendwie links und rechts deine Positionen zu verschieben, so gesehen ja auch keinen Wert für die Gesellschaft stiftest und im schlimmsten Fall auch noch deine Kohle oder die Kohle von anderen Leuten verzockst. Das muss man auf jeden Fall ganz, ganz kritisch auch berücksichtigen.
Das ist ein sehr wichtiger, sehr guter Punkt. Also ich glaube absolut, dass man danach süchtig werden kann. Ich finde, also auch wenn man hier diese ganzen Geschichten wie Scalable Capital, Trade Republic und so, wenn du mit so einem Fingerschnips, so einem Fingerswipe irgendwie auf einmal irgendwelche Deals tätigst, das ist ja brutal. Und dann hast du noch bunte Bildchen und vielleicht noch irgendwie deinen Lieblingspopstar, der was macht und dann dein Lieblingsvideospiel und die Fußballmannschaft und so weiter und so fort. Also ich glaube, da kommt ein ganz giftiger Cocktail an FOMO, an irgendwie, weiß ich nicht, genau wie du es gerade geschrieben hast. Ich ärgere mich, dass ich dies nicht gemacht habe. Ich freue mich, dass ich das schon gemacht habe zusammen. Also da hast du, glaube ich, hartes Hormonfeuerwerk im Kopf, von daher, oder im Gehirn. Also deswegen finde ich das veritabel, dass du das nochmal sagst. Ich glaube, da sollte man, also wahrscheinlich werden wir das irgendwann sehen, dass es so Glücksspielhinweise hin oder sowas in der Art gibt oder Suchthinweise bei sowas auch. Würde mich nicht wundern.
Aber was man halt auch sagen muss dazu, es ist halt einfach Realität, dass halt Leute, die sich halt diesen verdammten Affen gekauft haben, ja, dass sie halt Millionär geworden sind, indem sie halt $200 investiert haben. Ja, das ist halt einfach Realität. Ja, das ist keine Urban Legend oder so, das ist halt einfach so. Es ist auch eine Tatsache, dass jetzt vor ein paar Wochen ziemlich viele Leute bei uns im Discord, wir haben halt gesagt, hey, da kommt ein neuer Launch raus. Da gab es ganz, ganz viel Nachfrage. Man muss sich ja quasi für eine Art Verlosung registrieren, dass man das Ding überhaupt kaufen konnte, ne? Das haben viele aus unserem Discord gemacht. Die Gewinnwahrscheinlichkeit war aber sogar bei 25%, dass du das Ding kaufen konntest. Das Ding hat 7.000 gekostet und ist jetzt mindestens 100.000 wert, ne? Innerhalb von ein paar Wochen. Ja, das ist halt auch Realität, ja? Also, deshalb ist halt der Space halt so schwierig halt zu fassen, weil beides Realität ist, ja? Realität ist, du kannst mit 3 Mausklicks und ein bisschen Glück, wahrscheinlich mit deutlich höheren Gewinnwahrscheinlichkeiten als jetzt in der Lotterie oder im Casino oder sowas, ja. Also, da steht ja schon was dahinter. Nicht umsonst gibt es jetzt ja auch Hedgefonds. Also, es gibt ja auch Fonds, die sich halt sehr, sehr professionell damit beschäftigen, ja. Ich würde von mir auch hoffen, dass ich mich sehr seriös damit beschäftige und das irgendwie schon auch Arbeit ist, die dahinter steckt, um gute Sachen zu identifizieren. Also, Realität ist halt einfach, du kannst mit ein paar Klicks halt sehr, sehr gute Ergebnisse für dich erzielen. Und auf der anderen Seite ist halt auch Realität, dass du sehr viel Geld verlieren kannst, dass es Betrüger in diesem Space gibt, dass Leute deine Wallet leerräumen können, wenn du nicht auf deine Wallets aufpasst und so weiter. Und das, glaube ich, macht den Space einerseits sehr polarisierend, gerade für Außenstehende, und auf der anderen Seite eben sehr faszinierend für Leute, die sich mit dem Thema beschäftigt haben.
Ja, ist erschreckend, ne? Man kann seine Rente verzocken oder man kann eine eigentliche Altersvorsorge gewinnen. Also deswegen, muss man ja auch mal sagen. 2 Fragen noch. Das eine, was du gerade angesprochen hast. Gibt es die Möglichkeit, wenn ich sage, ich will jetzt nicht selber irgendwie dauernd mich mit beschäftigen, aber ich würde gerne an dieser Wertschöpfung, die da passiert, teilnehmen, dass man sein Geld auch irgendwie Brokern gibt oder irgendwie in Fonds investiert, die das machen, wo man dann natürlich entsprechende Gebühr zahlt, aber nevertheless, dass man das Profis überlässt? Gibt es sowas auch schon für die Möglichkeit zu?
Ich glaube, das gibt es immer mehr. Ich glaube ehrlich gesagt, dass viele, die solche Fonds jetzt auflegen, also ich weiß nicht, ob die sich wirklich gut auskennen, ne? Also es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber ich habe den Eindruck, dass jetzt viele Fonds jetzt halt gerade den Gold Rush irgendwie sehen und sagen, boah, irgendwie NFT, jetzt mache ich doch den NFT-Fonds auf, wo jetzt der, ne, sozusagen der Zahnarzt mal investieren soll, der irgendwie auch Exposure haben möchte zu NFTs, ne? Der Zahnarzt muss ja immer so ein bisschen herhalten als der passive Investor in solche Fonds, egal ob es jetzt irgendwie Schiffsfonds sind oder NFT-Fonds. Ich glaube, die Leute, die da investieren, also die sozusagen die Fondsmanager sind, ich glaube, die wollen zum Teil das schnelle Geld machen, haben ehrlich gesagt nicht so viel Ahnung, weil die eben nicht in der Materie drinstecken. Die kennen sich selbst halt nicht mit NFTs aus. Die haben vielleicht mal was von Bored Apes gehört, aber die könnten im Zweifelsfall jetzt nicht sagen, welcher von den 10.000 jetzt irgendwie der beste ist oder das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Oder die könnten jetzt vielleicht auch nicht unbedingt sagen, welches neue Projekt jetzt eben das spannendste ist und wie man da jetzt unbedingt drankommt. Mhm. Das heißt, ich wäre als Investor da so ein bisschen skeptisch und würde eben sehen wollen, ob jetzt die jetzt diesen Fonds auflegen, ob die da eben auch wirklich Ahnung haben oder eben auch nur sagen, hey cool, ich habe jetzt die Möglichkeit, einen 100 Millionen NFT-Fonds zu raisen, kriege da meine 2% Managementgebühr, 2 Millionen Dollar. Und ob ich dann damit performe, eigentlich egal.
Letzte Frage, der klassische Abschluss. Kannst du nochmal zusammenfassen, was so die typischen Fehler sind, die Menschen begehen, wenn sie NFTs anfangen zu kaufen und zu handeln?
Die typischen Fehler sind auf jeden Fall FOMO, Fear of Missing Out, was eben dazu führt, dass sie sich viel zu überstürzt in irgendwelche Projekte stürzen, ohne da den richtigen Research gemacht zu haben. Dass du mehr investierst, als du sozusagen dir erlauben kannst, ne, dass du einfach overexposed bist und dass du das Thema Sicherheit nicht ernst genug nimmst, Das heißt, dass du da zum Teil mit hohen Summen eben hantierst, aber einfach nicht bereit bist oder nicht geduldig bist, dir einfach das kleine 1x1 beizubringen, wie du jetzt zum Beispiel eine richtige Wallet irgendwie aufsetzt, wie du deine Passwörter sozusagen sicher behältst, wie du zum Beispiel auch eine Hardware-Wallet benutzt, um eine Art Zwei-Faktor-Authentifizierung zu machen. Und ich kenne durchaus Leute, die haben mittlerweile NFTs im Wert von Hunderttausenden von Euro und haben immer noch nicht die 10 Minuten investiert, um sozusagen ihr Sicherheitssetup irgendwie zu optimieren. Und irgendwann wird es ja kommen, wo sie auf irgendeine Betrüger-E-Mail reinfallen, wo sie auf einen blöden Link draufklicken, wo sie sich irgendwo registrieren, wo sie sich nicht hätten registrieren sollen. Dann ist das Heulen groß. Aber dann sage ich ganz ehrlich, hey, du hättest irgendwie 10 Minuten investieren können, um deine 100.000 Euro zu schützen. Offenbar war es dir das nicht wert, also selber schuld.
Aber guter Hinweis, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Vielleicht das nochmal als Abschluss. Wie machst du das denn? Also gehe ich dann hin und speichere mir den ganzen Kram in One Password ab, in so Passwortmanager? Oder wie geht man vor, wenn man so eine Art Security Hardening machen möchte von seinen Wallets?
Also wir haben ja ganz am Anfang diese MetaMask-Wallets besprochen. Das sind sogenannte Hot Wallets. Das heißt, das sind welche, die gar nicht so gut gesichert sind. Ne? Das heißt, da hast du im Prinzip nur, ohne zu technisch zu werden, irgendwie ein Username und ein Passwort. Ja? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so eine einfache Wallet hätte und du gehst an meinen Computer ran, dann könntest du im Prinzip relativ leicht Transaktionen durchführen, weil ich ja quasi schon eingeloggt bin. Ne? Das wäre für dich gar kein Problem. Dann gibt es quasi einen zweiten Schritt, das ist eine Hardware-Wallet. Der Begriff, der ist so ein bisschen irreführend, weil es nicht bedeutet, dass jetzt deine NFTs jetzt irgendwie in einer physischen Wallet drin liegen. Also sozusagen nicht der USB-Stick, der jetzt auf der Müllhalde liegt oder so, sondern es ist eher so ein Device wie zur Zwei-Faktor-Authentifizierung. So ähnlich wie wenn du jetzt eine Banküberweisung machst, dann kriegst du irgendwie auch nochmal vielleicht einen mobilen TAN-Code oder musst irgendwie so einen TAN generieren oder sowas. Das ist einfach nochmal eine zweite Stufe. So ein Gerät zu kaufen, sozusagen so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, das kostet $50. Das Einrichten ist auch relativ einfach und trotzdem machen das eben ganz viele Leute nicht. Das heißt, mein Tipp wirklich an alle wäre, wenn ihr vorhabt, jemals in diesem Space mehr als $1,000 zu investieren, dann nehmt euch die Zeit, 10 Minuten euch das anzuschauen und investiert die $50, um euch eben so eine Hardware-Wallet zu machen, sodass eine Transaktion von eurer Wallet eben nur bestätigt werden kann mit so einem zusätzlichen Hardware-Device, wo ihr eben einen Code eingeben müsst, weil sonst könnt ihr eben jeder, der in eurer Wallet drin ist, nicht nur euer Ethereum klauen, sondern auch eure NFTs an irgendeine beliebige Adresse verschicken.
Gut, finden wir wahrscheinlich in deinem Discord-Forum aber auch die ein oder andere Anleitung, nehme ich mal an, oder?
Genau, definitiv. Also wenn ihr in unseren Discord kommt, der ja auch kostenlos ist, dann findet ihr am Anfang auch erstmal immer, ja, ich sag mal, solche FAQs, solche Anfängerfragen, wo dann eben auch solche Sachen nochmal erklärt werden.
Mega, guck mal, gleich nochmal Werbung gemacht. Ist doch super. Das lohnt sich doch, dass man da nochmal reinschaut. Hey, Theo, es war mir wieder mal ein Fest, hat großen, großen Spaß gemacht. Du hast auch die geilsten Beispiele, finde ich, dass man hier NFTs mit Prenzlauer Berg Wohnungen vergleicht. Sowas finde ich sehr charming. Vielen, vielen Dank dir. Hat großen Spaß gemacht und wir werden bestimmt nochmal weitere Sessions einlegen. Aber für den Moment, bleib gesund und gutes Anlegen wünsche ich.
Genau. Danke für die Einladung, Joel. Bis bald.
Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus. Wenn du mit uns noch erfolgreicher werden möchtest, abonniere uns auf den gängigen Podcast-Plattformen. Und hey, je größer wir werden, desto mehr Menschen können wir helfen. Also erzähl doch auch deinen Kolleginnen und Kollegen von uns. Bis zum nächsten Mal. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
Aufgepasst! Wusstest du, dass HR-Teams heutzutage mit mehr Aufgaben denn je konfrontiert sind? In der aktuellen Studie HR-Trends, die Zukunft der Personalarbeit 2024 von Sage, wurden HR-Teams aus 7 verschiedenen Ländern und über 20 Branchen befragt, um top aktuelle Insights in der Entwicklung des Personalwesens zu geben. Sage entwickelt HR-Tools und Software für dein Unternehmen, um Lohnabrechnungen, Personalmanagement, Buchhaltung und mehr zu vereinfachen. So, und die Studie von Sage zeigt unter anderem, dass ganze 91% der HR-Teams angeben, dass ihre Arbeitsbelastung im letzten Jahr zugenommen hat, aber gleichzeitig glauben 79% der Befragten, dass Automatisierung ihre Prozesse zukünftig verbessern und Zeit sparen kann. Ebenfalls spielt auch KI eine große Rolle. Derzeit nutzen etwa ein Drittel bereits Chatbots wie ChatGPT in ihren Prozessen. Und ca. 3/4 der PersonalleiterInnen sind sich bereits sicher, dass KI die Arbeitsweise im HR revolutionieren wird. Du merkst, die Studie ist vollgepackt mit Statistiken, überraschenden Erkenntnissen und Tipps für HR-Führungskräfte, die vorankommen wollen, und zeigt eine Momentaufnahme der sich stetig wandelnden Rolle von HR heute. Am besten schaust du dir die Studie HR-Trends, die Zukunft der Personalarbeit 2024 selbst an. Unter digitalkompakt.de/Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/Sponsoren.
Werbung Ende.